Wenn wir Anwälte Verträge erstellen, dann erstellen wir Dokumente, die hauptsächlich aus Text bestehen. Bei der Vertragsgestaltung achten wir darauf, dass der Vertrag alle notwendigen Regelungen enthält, damit der Mandant zufrieden ist, damit alles geregelt ist, was im Vertrag geregelt werden muss. Das Design, das spielt bei der Vertragsgestaltung jedoch nicht so eine große Rolle. Also natürlich achten wir darauf, dass die Formatierung passt und dass der Vertrag anschaulich ist, dass man ihn gut lesen kann und weiß, wie sich die einzelnen Abschnitte unterteilen. Aber das war es dann im Grunde genommen. Also nähere Überlegungen zum Design machen sich Anwälte klassischerweise nicht. Aber es gibt natürlich Mittel und Wege, wie man den Vertrag auch designen kann. Und welche das sind und was das Ganze mit Legal Design zu tun hat, das erfährst du auf der anderen Seite des Intro. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Recht einfach erklärt, deinem Wissenspodcast zu rechtlichen Themen. Mein Name ist Pierre-Denis Wittmann und ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. In diese Folge habe ich Astrid Kohlmeier eingeladen. Astrid ist Rechtsanwältin und Legal Designerin. Sie berät sowohl Rechtsabteilungen als auch Kanzleien, ist Mitglied und Dozentin der Executive Faculty am Bucerius Center on the Legal Profession, Mitbegründerin des Liquid Legal Institute und Referentin auf einschlägigen Konferenzen weltweit. Außerdem hat Astrid vor kurzem das Legal Design Buch mit ihrer Co-Autorin Mera Klemola veröffentlicht, über das wir ebenfalls gerne sprechen wollen. Liebe Astrid, ich freue mich sehr, dass du hier bei mir im Podcast bist.
Danke für die Einladung.
Der Begriff Legal Design, der ist nicht jedem unserer Zuhörerinnen und Zuhörer geläufig. Von daher wäre es ganz schön, wenn du kurz erklären könntest, was hinter diesem Begriff steckt und was man mit diesem Begriff anstellen kann.
Genau, der Begriff Legal Design ist noch nicht so alt, würde man sagen, noch nicht mal 10 Jahre. Und dahinter versteckt sich ein Ansatz, in dem wir Recht und Design kombinieren, so wie das Wort eigentlich schon sagt. Das bedeutet tatsächlich, dass wir zwei erprobte Wissenschaften, nämlich einmal die Rechtswissenschaft und einmal die sehr erprobte Wissenschaft Design, miteinander vereinen, mit dem Ziel, dass alles, was wir schaffen im rechtlichen Bereich, verständlich, einfach und transparent wird. Und da müssen wir eben gar nichts neu erfinden, sondern wir müssen eigentlich nur kombinieren. Und genau das macht der Legal Design Ansatz. Er stützt sich eben auf die sogenannte Design Thinking Technik. Und diese Design Thinking Technik kommt aus der Produkt- und Serviceentwicklung, ursprünglich in den USA entwickelt, mit dem Ziel, dass man sich immer damit auseinandersetzt, wer einen bestimmten Bedarf hat, dass man diesen Bedarf herausfindet und aufgrund eines Bedarfs, der Bedarfsanalyse, Lösungen schafft. Und deshalb brauchen wir eben im Recht ganz besonders, weil du hast es ja in der Intro gesagt, wenn es jetzt zum Beispiel um Verträge geht oder um rechtliche Inhalte allgemein, dann sind wir Anwältinnen nicht darin trainiert, das lernen wir einfach auch nicht in der Universität. Was bedeutet das eigentlich für das Gegenüber, für den wir etwas schreiben? Kann der das eigentlich verstehen oder nicht? Damit setzen wir uns de facto in der Ausbildung nicht auseinander. Und das kann man mit einem Zusatzskill Legal Design tatsächlich sehr gut erlernen und damit auch bessere Texte, bessere rechtliche Inhalte verfassen.
Ja, du sprichst einen guten Punkt an. Also wir lernen zwar, wie wir die rechtlichen Themen gut abarbeiten und wir sind natürlich auch geschult in der Sprache. Also wir können es natürlich gut ausdrücken. Das ist, glaube ich, ein guter, großer Vorteil. Aber das Design von Verträgen oder von Dokumenten insgesamt spielt jetzt in der Ausbildung als Jurist jetzt keine große Rolle. Es sei denn, man beschäftigt sich damit, dann natürlich schon.
Vielleicht ganz kurz, wir können sozusagen uns gut ausdrücken, das hast du ja gerade gesagt, aber wir benutzen eben häufig auch eine Fachsprache, die das Gegenüber nicht zwingend versteht. Und es gibt die Ansicht bei vielen Juristinnen und Juristen, dass es zum Beispiel, wenn es um Verträge geht, wir ja auch Verträge für andere Juristinnen und Juristen auf der Gegenseite schreiben oder eben auch für Richterinnen und Richter. Und das halte ich für einen komplett falschen Ansatz, sondern Verträge müssen in sich verständlich sein, Rechtsdokumente müssen verständlich sein, damit derjenige, der Adressat des Inhaltes ist, versteht, was er tun und lassen kann, was seine Grundlagen sind für eine Entscheidung und so weiter.
Ja, idealerweise sollte auch so formuliert sein, dass man im Prinzip auch die Formulierung anpasst, je nachdem, ob jetzt jemand aus dem Marketing ist oder aus dem Vertrieb oder aus einer anderen Abteilung. Also immer sagen spezifisch auf den jeweiligen Empfänger des Dokuments, das dann zuschneidet und entsprechend formuliert. Das ist natürlich dann die Idealsituation. Vielleicht erzählst du mal ganz kurz, also dieser Legal Design Ansatz, Design Thinking, das kommt Stanford. Wie kam es dann dazu, dann, dass diese Methodik dann auch in die Rechtswissenschaften sozusagen Einzug gehalten hat? Also gab es dafür irgendwie einen bestimmten Anlass oder war das so ein Trend, der sich in den USA, wie du anfangs gesagt hast, entwickelt hat und dann entsprechend dann hier in Deutschland auch aufgegriffen wurde? Oder wie war das jetzt so historisch gesehen?
Also historisch gesehen kann man es tatsächlich möglicherweise mit meiner Person verknüpfen, denn ich war die Erste in Deutschland, die das Thema gesehen und aufgegriffen hat und quasi auch in der Phase sich genau mit diesen Themen auseinandergesetzt hat, als die Entwicklung in die Rechtswelt eigentlich erst kam. Also das ist tatsächlich vielleicht ein ganz interessanter Punkt. Und ursprünglich kommt die Design Thinking Methode aus der, wie ich sagte, eben Produkt- und Serviceentwicklung und vor allen Dingen eine Agentur, eine Innovationsagentur, die heißt IDEO, die kommt aus Kalifornien, die hat eigentlich diesen Design Thinking Ansatz geschaffen. An der Stanford Design School wurde das dann auch eingeführt tatsächlich und dort wurde 2013 ein erstes Legal Design Lab gegründet. Und bei mir ist es eben historisch so, dass ich in verschiedenen Funktionen im Rechtsmarkt gearbeitet habe und unter anderem eben auch in einer Marketingfunktion im Bereich Prozessfinanzierung. Und da habe ich mit vielen Designern Kontakt gehabt. Und da ist bei mir intrinsisch der Wunsch entstanden, Design, weil ich gesehen habe, dass die so anders mit Problemen umgehen, dass die viel treffgenauer auch dann eigentlich Lösungen schaffen. Da ist bei mir tatsächlich der Wunsch entstanden, beides zu kombinieren. Und das war wirklich eine Art von erstmal do-it-yourself Entwicklung und schau mal sozusagen, was dabei rauskommt. Und erst sozusagen dann so 2014 herum habe ich eben entdeckt, aha, da gibt es auch in Stanford schon ein Legal Design Lab. Und von diesem Zeitpunkt an habe ich auch das, was ich genau sozusagen, ich mache genau das, was Legal Design macht, habe ich auch diesen Ausdruck hier verwendet.
Jetzt wissen wir ja, was Legal Design bedeutet. Jetzt stellt sich die Frage, wie kann man das in die Organisation, in eine Kanzlei oder auch in eine Rechtsabteilung einbinden und dort implementieren? Welche Möglichkeiten gibt es dann dort? Und darüber hinaus dann die Frage, wie kann das dann der einzelne Mitarbeiter, der einzelne Jurist für sich dann adaptieren? Also gibt es da bestimmte Möglichkeiten, wie man da am besten dran geht, also wenn man noch ganz am Anfang steht?
Ja, wir müssen vielleicht fokussieren wir uns tatsächlich, wir haben ja auch noch sozusagen den öffentlichen Bereich, Gerichte und so weiter, die lassen wir vielleicht jetzt mal außen vor, wenn wir mal uns wirklich den Rechtsmarkt ansehen, aufgeteilt in Inhouse-Abteilungen, also Rechtsabteilungen und Kanzleien, das ist vielleicht ein ganz guter Ansatzpunkt hier. Dann unterscheiden sich ja auch die Probleme, sozusagen, die jeweiligen Organisationen haben. Deswegen ist der Ansatz für Legal Design auch sehr unterschiedlich. In Kanzleien, sagen, geht es vor allen Dingen darum, zum Beispiel die sogenannte Client Journey zu verbessern, also herauszufinden, wie sozusagen die ganze Mandatsarbeit entlang eines Mandats verbessert werden kann und so geschaffen werden kann, dass sie sich auf den Bedarf des Nutzers in der jeweiligen Situation sozusagen vollzieht. Das kann dann tatsächlich damit darin münden, dass man sich überlegt, wie findet erstmal die Kommunikation statt. Sozusagen E-Mails, wissen wir, sind vielleicht nicht unbedingt das allerbeste Tools, gleichwohl zu 99% das weit verbreitetste. Aber da fängt schon an sozusagen mit der Kommunikation zwischen Klient und Anwalt. Dann geht es aber weiter, was sind sozusagen die einzelnen Punkte, an denen man Kontakt hat miteinander. Gibt es da vielleicht zum Beispiel digitale Tools, die uns nützlich sind? Dann muss man sich anschauen, was für digitale Tools haben wir denn oder setzen wir überhaupt welche ein? Und wenn da noch keine sind, dann überlegt man sich, welche wären denn da günstig? Und das ist sozusagen, geht wirklich entlang der gesamten Journey. Also da geht es im Kanzleikontext zum Beispiel darum. Dann geht es aber auch darum, erstmal die richtige digitale Strategie zu finden. Denn auch hier haben wir eigentlich immer das Problem, dass Legal Tech Tools vielleicht nicht so sehr oder 100% genau den Bedarf treffen, den sie vielleicht versprechen oder der sich der Einzelne davon verspricht. Und auch hier gilt es sozusagen erstmal eine Analyse zu machen, wo macht denn Digitalisierung überhaupt Sinn und wo nicht. Und da können wir mit der Legal Design Methodik auch sehr gut unterstützen. Und so kann das tatsächlich auch angewendet werden in der Kanzlei von den einzelnen Juristinnen und Juristen. Und im Groben zu sagen, weil du sagst, ja, wie kann man denn da irgendwie eigentlich anfangen, geht es eigentlich immer erst darum, den Status quo zu hinterfragen, sich damit auseinanderzusetzen, was braucht denn eigentlich der Nutzer, wenn ich jetzt hier im Kanzleikontext weiterbleibe, was sozusagen ist denn der Bedarf meines Mandanten? Und wir glauben oft als Anwältinnen, den schon zu kennen. Und das ist die größte Gefahr. Und da kann die Legal Design Methodik sehr gut helfen, weil wir eine Technik haben, dass wir tatsächlich immer uns erstmal in die Rolle des Unwissenden begeben. Das bedeutet wirklich, wir fragen offene Fragen und schauen sozusagen, wie wir herausfinden, wo ein echter Need oder ein echtes Problem besteht. Und erst wenn wir herausanalysiert haben, was das Problem ist, dann gehen wir in eine kreative Lösungsphase. Das heißt also auch, wenn es um neue Lösungen geht, ist die Legal Design Methodik in der Kanzlei, aber auch in der Inhouse-Abteilung sehr, sehr hilfreich. Und wenn wir uns vielleicht einmal kurz den Inhouse-Abteilungen zuwenden, dann geht es eben da auch darum, dass man lernt, was brauchen denn meine internen Mandanten, die anderen Abteilungen? Wir haben sehr oft die Problematik, dass es Rechtsabteilungen gibt, die sich darüber beklagen, dass sie immer dieselben Anfragen bekommen, immer dieselben Fragen beantworten müssen und dafür zum Beispiel keine Standards entwickelt haben. Und dann eignet sich auch hier die Methodik dabei herauszufinden, wie muss denn so ein Standard aussehen, damit er denn tatsächlich dann auch das Problem löst. Also das, du siehst schon, es geht eben nicht nur um Inhaltsdesign, sondern es geht eigentlich erstmal wirklich um so diese ganze holistische Betrachtungsweise der Organisationen selbst, um dann sozusagen Schritt für Schritt auf die Einzelprobleme zu stoßen. Und du fragtest ja auch, was sozusagen, wie kann jemand anfangen? Eben einmal ist es eben die Fragen stellen, sich öffnen und dabei lernt der Einzelne, der Legal Design betreibt als Methodik, auch empathischer zu werden. Das heißt wirklich, diese Empathie gegenüber meines Gegenübers zu erlernen, zu vertiefen, wenn ich es noch nicht habe und einfach zu verstehen, mein Gegenüber hat ganz andere Themen als ich selber. Dem geht es nicht darum, dass ich irgendwie Recht anwende und das möglichst super ausgedrückt mit einem Fachjargon, sondern dem geht es halt darum zu verstehen, was kann ich machen und was nicht, jetzt mal grob gesprochen. Also so in diese Richtung.
Okay, aber damit ich als Kanzlei, wenn ich mir das jetzt mal anschaue, verstehe, was der Mandant braucht, also diese Client Journey, um die tatsächlich mal auch irgendwie zu skizzieren und aufzuschreiben, muss natürlich idealerweise, also zumindest sofern ich nicht schon ausreichende Informationen habe, auch auf der Gegenseite und auf der gegenüberliegenden Seite, also auf der Mandantenseite, einen Ansprechpartner haben, der das mit mir irgendwie durchgeht oder der zumindest mal auch so aufzeigt, wo eventuell so die Pain Points liegen oder ne, wo man im Prinzip ansetzen kann. Ist ja zumindest, also das setzt zumindest voraus, dass irgendwie auch die Mandantenseite auch dafür offen ist für so einen neuen Ansatz. Bei einem, sag ich mal, bereits schon längerfristig bestehenden Mandat, wo man schon viel miteinander zusammengearbeitet hat, schon viele Informationen gesammelt hat, auch über den Mandanten und weiß, was er letzten Endes braucht, dieses Geschäftsmodell funktioniert, dann geht es wahrscheinlich vielleicht auch ohne den Mandanten zunächst einzubinden. Was würdest du da irgendwie am besten empfehlen, um auch so auf der Mandantenseite gewisses Verständnis oder auch Interesse zu erwecken für so eine Vorgehensweise?
Also ganz klar, sagen, da ist meine klare Empfehlung, immer Fragen stellen, zu sagen, egal in welcher Situation du bist und egal, sagen, wie tief ihr schon miteinander verwurzelt seid oder nicht. Ich sag mal, kann es vielleicht ganz gut auch an einem Beispiel erklären. Wir haben zum Beispiel für GSK, also die Anwaltskanzlei GSK, Stockmann und Kollegen, mit denen zusammen haben wir ein Legal Tech Tool entwickelt. Wir sind ja stark im Baurecht und da haben wir auch sozusagen in der Anfangsphase, wie wir sozusagen in so einen Kickoff gegangen sind, vorgeschlagen, wir machen zusammen einen Research, wo wir wirklich eure Kundinnen und Kunden und Klienten befragen, damit sie quasi in diese Entwicklung des Tools mit involviert werden. Und da sozusagen kam auch genau dieses Argument oder erstmal sozusagen der Hinweis, naja, okay, aber die jetzt gleich mit einbeziehen, sozusagen muss es sein. Und das spricht genau sozusagen für diese Haltung, die auch wir Anwältinnen vielleicht gar nicht so mitbekommen oder auch nicht haben, dieses offen auf jemanden zugehen, weil man etwas vielleicht nicht weiß und mal nicht der Experte sein, sozusagen aus dieser Expertenrolle rausschlüpfen und jemanden involvieren, damit er mir sozusagen seinen Bedarf schildert. Das ist sozusagen die erste Öffnung in Richtung Innovation. Und bei dem Beispiel zu bleiben, da war es tatsächlich so, dass die Mandantinnen und Mandanten, die wir dann befragt haben in dem Research, komplett begeistert waren. Und das ist vielleicht die gute Message hier an der Stelle. Wenn ich jemanden mit einbeziehe in die Entwicklung einer neuen Lösung, sei es in der Kommunikation, sei es in einem Vertrag, sei es in einer Zusammenarbeit entlang einer gesamten Journey, wie auch immer, das muss ja nicht gleich das ganze Große sein, dann sind die Leute eigentlich immer total froh, wenn sie sozusagen sich äußern können. Das ist wie in jedem Gespräch oder in einem Change Management Projekt auch. Da sind diejenigen, die man involviert, meist diejenigen, die auch wirklich beitragen und danach sich auch mitgenommen fühlen. Und nichts anderes passiert auch in der Mandantenbeziehung. Also im Ergebnis, sozusagen, ich will jetzt gar nicht, das Legal Tech Tool an und für sich ist super geworden, aber auf der anderen Seite ist vor allen Dingen auch die, allein durch das Einbeziehen der Mandantinnen und Mandanten in den Prozess, die Mandantenbindung extrem gewachsen. Also die haben sich geradezu überschlagen, nicht nur während des Research, sondern haben immer wieder auch gesagt, ja, wenn ihr noch irgendwie von uns irgendwie Informationen braucht, wir sind total froh, wenn ihr uns nochmal anruft oder wenn ihr uns nochmal einbindet, wir sind total gespannt, was rauskommt und für uns ist es total nützlich, dass wir da mitmachen können, weil im Endeffekt wir ja irgendwann davon profitieren, von der Lösung, die ihr dann mit uns gemeinsam entwickelt. Und es war also ein totales Aha-Erlebnis, auch für viele Anwältinnen und Anwälte in der Kanzlei, dass es so rum eigentlich sogar extrem positiv ist und dass man keine Angst davor haben muss.
Das ist spannend mit der Mandantenbindung, dass man die dadurch stärkt. Das ging mir auch gerade durch den Kopf, wo du das gesagt hast. Also das ist natürlich ein sehr positiver Aspekt. Letztlich, was wir Anwälte und Anwälte ja auch immer anstreben, dass sich auch ein Mandat auch fortentwickelt und man auch längerfristig zusammenarbeitet. Also von daher ist das wirklich spannend, was du sagst. Wenn wir uns also Legal Design mal ein bisschen näher anschauen, das ist ja im Prinzip, muss ich dir vorstellen, wie so ein Instrumentenkasten. Und jetzt die Frage so, wie kann man sich das vorstellen? Also welche Instrumente stehen mir praktisch zur Verfügung? Weil wenn ich mir das so vorstelle, was ich auch so sehe, dann hat man vielleicht so die Assoziation, ja, viele Post-its irgendwie auf dem Whiteboard, so ungefähr. Um da vielleicht mehr reinzukommen, aber das ist ja deutlich mehr und vielleicht kannst du da mal kurz erzählen, so was ist so, ja, was dieser Legal Design Instrumentenkasten alles so beinhaltet.
Also der Legal Design Instrumentenkasten stützt sich eben sehr auf die Design Thinking Methode und diese Methode, wie ja auch schon der Ausdruck sagt, hat einfach so eine bestimmte Abfolge von Schritten, so würde ich jetzt mal sagen. Und die Schritte fangen also immer erstmal damit an, dass ich mir überlege, was habe ich eigentlich für ein Problem und wer ist von diesem Problem betroffen oder involviert. Und dann kommt es eben zu dem nächsten Schritt, den Research, den ich vorher schon angesprochen habe, wo man sich wirklich auseinandersetzt mit den Stakeholdern, die man herausgefunden hat und mit denen dann entweder Gespräche führt oder eben versucht herauszufinden, wie und wo und welches Problem es gibt. Und erst wenn ich dann sozusagen eine gewisse Menge an Analyse-Daten habe, dann überlege ich mir, was steckt denn da eigentlich drin? Wo ist denn wo ist der Kern des Problems und wo muss ich sozusagen überhaupt also ansetzen? Und dann hält der Instrumentenkasten für diese Problemlösung verschiedene Techniken parat, wie zum Beispiel eine bestimmte Form der, wie wir Ideen entwickeln. Denn sozusagen erst wenn ich das Problem definiert habe, geht es in den nächsten Schritt, nämlich neue Lösungen zu schaffen. Und da haben wir einfach verschiedene Kreativitätstechniken, die man anwenden kann, um tatsächlich zu guten Lösungen zu kommen. Und da geht es gar nicht mal so sehr darum, dass es eine riesen Rocket Science ist, sondern es geht eigentlich vor allen Dingen auch darum, wie man gemeinsam mit anderen eine Lösung findet. Da geht es also sehr viel auch um Kollaboration. Und auch das ist ja eigentlich ein Thema, das wir auch wieder mal zurückgehend in die Universität gar nicht so sehr lernen, mit anderen zusammenzuarbeiten und das auch noch multidisziplinär. Auch das sozusagen wird nie irgendwo eigentlich praktiziert, zumindest nicht in meiner Erinnerung. Und das ist sozusagen ein nächstes Prinzip, das man auch anwendet im Legal Design, dass man sich von vornherein sagen ein Team zusammensetzt, das möglichst heterogen besetzt wird, wenn es dann um die Lösungsentwicklung geht. Und dann natürlich auch, und da kommen wir vielleicht zu einem Innovationsmindset oder dieses offene Mindset, das wir auch brauchen, das auch Teil des Instrumentenkoffers ist, nämlich diese Öffnung für Neues. Das heißt, es ist tatsächlich schwierig, wenn man jetzt mit einem Verhinderer am Tisch sitzt, der überhaupt keine Lust auf das hat. Aber die gute Nachricht ist, dass meistens, wenn man gerade diesen analytischen Part im Research absolviert hat, selbst die Verhinderer und, sagen wir mal, die Analytiker eigentlich ziemlich begeistert sind, weil sie nämlich sehen, aha, da steckt eine Methodik, eine Technik dahinter und ich habe wirklich Erkenntnisse und Probleme, mit denen ich etwas anfangen kann. Und dann kann auch der analytische Geist, der vielleicht sonst sagt, ich bin nicht so der Kreative, sehr, sehr gute Beiträge leisten, um zu neuen Lösungen zu kommen. Das ist also dann der Abschnitt der Lösungsfindung und Ideenkreation. Und dann ein Schritt weiter, das hat der Instrument im Koffer eben auch. Dann gibt es eben noch die Technik des Prototypisierens. Das bedeutet, dass man eine Idee, die man dann vielleicht zum Beispiel gemeinsam auswählt, etwas anfassbarer macht. Das heißt, wirklich Artefakte zum Beispiel herstellt. Irgendwie, wenn ich jetzt, keine Ahnung, ein digitales Tool entwickeln will, dass ich das zum Beispiel erstmal nur aufzeichne und die verschiedenen Schritte zeige mit, sagen, auf Papier und Bleistift. Und dann damit auch andere Leute, die damit konfrontiert werden sollen, später damit in einen Test gehe und frage, hey, funktioniert eigentlich meine Lösung überhaupt? Also das ist wirklich so ein Trial-and-Error-Prinzip und dann mit einem Feedback wieder weiterarbeiten und zwar so lange dann an dem Prototypen arbeiten, bis er tatsächlich eine echte Lösung darstellt. Das heißt eben dann auch, wenn ich etwas implementiere, sei es eine analoge Lösung, wo es darum geht, keine Ahnung, ich treffe mich jede Woche einmal zu einem Meeting, um mich auszutauschen und führe Kanban ein, bis hin zu einem digitalen Tool oder einer Application, die ich programmiere. Du kannst also sicher sein am Schluss, dass das, was du geschaffen hast, funktionieren wird, weil es nämlich getestet wurde. Und das ist, glaube ich, das größte oder das ist der größte Unterschied zur juristischen Arbeit ansonsten. Und es ist tatsächlich auch das Geheimnis, was wirklich kein Geheimnis ist, des Instrumentenkoffers der Legal Design Technik.
Und was, denke ich mal, auch interessant ist, also weil du sagst, man braucht erstmal so ein, zumindest bei so einem Tool, so ein MVP, so ein Minimal Viable Product, dass man einfach so auch mal testet und auch nicht sofort irgendwie weiß, okay, das funktioniert fehlerfrei, sondern das hat auch eventuell erstmal gewisse Fehler, sage ich mal, die man dann aber auch dann gemeinsam nach und nach dann auch entfernt und entsprechend dann am Ende auch ein Tool hat, wo auch der Mandant in dem Sinn auch versteht, wie das zustande gekommen ist. Also das ist ja, glaube ich, auch ganz, ganz gut, weil so eine Entwicklung, die hat einfach bestimmte Zyklen und beinhaltet auch gewisse Fehler, die gehören auch, glaube ich, irgendwie dazu. Aber das ist, glaube ich, auch ganz, ganz interessant, dass man das dann gemeinsam entwickelt. Wenn wir uns jetzt mal das ein bisschen genauer ansehen bei einem Vertrag, wie kann man denn den als Anwalt, Anwältin designen mit der Design Thinking Methodik?
Auch hier, also die Methodik habe ich ja schon erklärt. Das heißt, auch hier kann ich dieselbe Methodik anwenden. Und wenn ich jetzt einen schon bestehenden Vertrag zum Beispiel habe, lass uns mal irgendeinen Standardvertrag nehmen, AGBs, NDAs, keine Ahnung, Arbeitsvertrag, whatever you have. Also da kann man wirklich tatsächlich erstmal hingehen und den Vertrag erstmal analysieren. Erstmal alleine, aber natürlich auch sehr gerne mit anderen, die echte Empfänger sind und die zum Beispiel diesen Vertrag mal lesen lassen und wirklich sich dem auch aussetzen, das ist das, was ich wirklich täglich mache, sich dem aussetzen, wie das Gegenüber reagiert und wie sozusagen das Gegenüber tatsächlich diesen Vertrag versteht oder nicht versteht. Und das kann tatsächlich manchmal, gerade für die, die den Vertrag schon vorher geschaffen haben, das kann schmerzlich sein, so viel kann ich nur verraten, weil tatsächlich die Verträge für das Gegenüber, wenn ich jetzt für ein Management einen Vertrag schreibe, dann kann der mit einem juristischen Kauderwelsch oder mit einem juristischen Fachjargon nichts anfangen. Also, das heißt, der wird dir die Rückmeldung geben, oh, das verstehe ich nicht, das verstehe ich nicht, das verstehe ich eigentlich nicht, was soll das eigentlich genau heißen? Und dann haben die Leute schon keine Lust mehr. Das ist aber eigentlich nicht besonders gut. Das heißt, wie kann derjenige also tatsächlich anfangen, einen Vertrag zu verbessern, also sich der Analysesituation hingeben, selber sich auch in die, wenn ich sozusagen mich auch noch nicht traue, vielleicht meinen Kunden mit einzubeziehen, setz dich hin, lies dir deinen Vertrag durch und stell dir vor, du bist ein Manager, der keinen rechtlichen Hintergrund hat. Und dann wird man selber schon darauf kommen. Das mache ich natürlich auch immer, wenn ich einen Vertrag zum Redesign vorgelegt bekomme. Und dann geht es tatsächlich daran, diesen Vertrag nicht zu verwässern. Der rechtliche Gehalt darf nicht verwässert werden, denn das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Die Rechtsposition soll ja nicht beschnitten werden. Wenn wir einfach nur hingingen und sagen würden, naja gut, jetzt machen wir hier mal einfache Sprache draus und schmeißen alles Rechtliche raus, dann haben wir natürlich unseren Job verfehlt. Deswegen heißt es eben auch Legal Design. Also Legal Design bedeutet, die Rechtsposition behalten, aber die Hilfe und die Instrumente des Designs so zu nutzen, dass die Inhalte verständlicher werden. Und da geht es aber erstmal auch um gesunden Menschenverstand, nämlich Sprache vereinfachen, soweit wie möglich, neue Sinnabschnitte erstellen, sozusagen den Vertrag einfach so schreiben, dass er auch, wie er sozusagen gelesen werden will. Das heißt, es ist wirklich wirklich besonders unklug, wenn ich das Wichtigste am Schluss schreibe. Also das sind ja so Sachen schon. Aber das passiert halt total oft, ja. Warum passiert es? Weil die Leute faul geworden sind, weil die Leute tatsächlich irgendwelche oder Juristinnen irgendwelche Textblöcke kopieren. Naja gut, das war schon immer da, dann nehme ich das halt. Das ist ja vielleicht auch ganz einfach. Ah ja, da ist ein Standardvertrag, dann bastel ich das mal hier irgendwie so zusammen. Dann kommt halt auch Murks raus, den man nicht verstehen kann. Da darf man sich halt einfach nicht wundern. Und da empfehle ich zum Beispiel, überlegt euch lieber, wie so ein Vertrag vielleicht wie eine Pressemitteilung irgendwie aussehen könnte. Sozusagen wirklich das Wichtigste am Anfang. Was ist das Wichtigste? Das, was für das Gegenüber vielleicht das am interessantesten ist, das, was für ihn am risikobehaftetsten ist, das, was er, worüber er Bescheid wissen muss, damit er eine Unterschrift setzen kann. Weil wenn er das sozusagen nicht versteht, dann ist er erstens frustriert und zweitens muss er sich vielleicht nochmal Rechtsrat holen, ob in der internen Abteilung oder extern. Also es ist eigentlich immer mit unangenehmen Folgehandlungen verbunden. Das heißt, da kann ich einen Schritt in Richtung Verbesserung gehen, indem ich einfach wirklich mich in die Situation des anderen hineinversetze. Und dann, und da kommen wir natürlich in den visuellen Bereich, wenn es dann schwierig wird zum Beispiel, und sowas kann man auch dann in diesen Test, so wie ich vorher auch gesagt habe, wir gehen dann in den Test mit einem Prototypen, das machen wir beim Redesign von Verträgen auch, dann gehen wir wirklich mit einer neuen Idee in den Test und schauen, wo sind die Stellen, die schwierig verstanden werden und wo könnte uns eine Visualisierung in Form einer zum Beispiel Infografik oder eines Icons oder einer, also meistens sind es Infografiken eigentlich, wie könnten wir da dabei helfen, dass der Inhalt besser verstanden wird, weil das ist tatsächlich eine wissenschaftliche Erkenntnis. Bilder werden schneller verstanden als Worte. Und wenn ich ein Bild auf den ersten Blick verstehe, dann brauche ich gar nicht so viel Worte. Und genau darum geht's. Also Visualisierung und Design heißt nicht, das einfach mal alles hübsch machen, sondern das heißt tatsächlich an den schwierigen Stellen Unterstützung bieten, um es begreifbar zu machen.
Ja, dazu gehört zum Beispiel auch, aus meiner Sicht, wie du gesagt hast, so Sinnabschnitte zu bilden, also wirklich den Text irgendwie auch konsumierbar zu gestalten und jetzt nicht irgendwie alles so als Fließtext, einen Absatz nach dem nächsten, sondern das auch so ein bisschen zu trennen, soweit möglich. Das hängt natürlich immer so ein bisschen auch von dem Dokument ab, aber das ist sicherlich ein guter Ansatz. Und was beim Thema Visualisierung, da kommt mir so als erster Gedanke Canva irgendwie in den Kopf. Also das ist ja so ein Tool, was sehr gerne genutzt wird. Also jetzt nicht unbedingt vielleicht von Anwälten, aber insgesamt ist halt ein sehr, sehr schönes Tool, um zu visualisieren. Gibt es denn da jetzt, sag ich mal, so für die Anwälte vielleicht noch ein anderes Tool, was man einsetzen kann, oder ist es irgendwie, oder muss man in dem Sinne sich mit dem bedienen, was die Programme, Word und so weiter hergeben, weil da gibt es jetzt, was Visualisierung angeht, ja nur beschränkt irgendwie Möglichkeiten, da ein bisschen mehr Farbe, sage ich mal, reinzubringen.
Ja, also das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Das ist auch ein großer Pain-Point, würde ich mal sagen, als Legal Designer, dass du natürlich im Endeffekt immer schauen musst, wie wird der Vertrag dann im Endeffekt weiter behandelt. Das ist ja meistens nicht ein einmaliges Werk, sondern das geht dann irgendwie weiter, wird verändert, wie auch immer, abgestimmt, nochmal iteriert. Und deswegen muss es tatsächlich meistens in der Umgebung stattfinden, in dem die Leute arbeiten. Wenn es aber um eine Visualisierung geht, also Canva, hast du gesagt, ist ein gutes Instrument, ist aber kein Textverarbeitungsprogramm. Und das ist tatsächlich dann der Pain, wenn ich Texte verändern muss, weil das Gegenüber zum Beispiel was ändern will in einem Vertrag, dann bin ich schon wieder in der, sozusagen in der Phase, wo ich natürlich gerne genau die Vorteile, die Word bietet, auch nutzen will. Das heißt, sozusagen, da bin ich schon ein bisschen beschränkt, sozusagen. Aber für zum Beispiel eine Neugestaltung eines Standardvertrags, da lohnt es sich sehr wohl, entweder sagen wirklich Legal Design, Grafik, externe Grafiker, Legal Designer mit dazu zu nehmen, damit sie da eine Unterstützung geben, damit man einmalig zum Beispiel ein Werk schafft, das man dann weiterverwenden kann und auch sozusagen, dass sich dann in eine Struktur wie Word oder meinetwegen, was noch ein ganz gutes Tool ist für den Bereich, ist zum Beispiel PowerPoint. Das ist zwar, sozusagen, bietet so ein paar Nachteile, wenn es zum Beispiel um das Weiterführen von Text von Seite zu Seite irgendwie geht, aber für eine Visualisierung und Gestaltung ist es schon sehr viel besser als Word, sage ich mal. Bei Word hast du sozusagen so ein paar Einschränkungen, aber im Endeffekt geht es natürlich darum, was willst du mit welchem Vertrag wie erreichen und wenn es sich wirklich lohnt, weil es zum Beispiel ein Vertrag ist, der tausendfach in einem Unternehmen abgeschlossen wird, dann lohnt sich schon auch ein Invest darin, sowas mal richtig zu strukturieren. Und das muss ja noch nicht mal ein Vertrag sein. Ich bin auch sehr, sehr häufig in dem Design von internen Policies, Direktiven im Unternehmenskontext unterwegs. Und da geht es vor allen Dingen auch darum, dass rechtlicher Inhalt von den verschiedenen Business Units verstanden werden soll. Also wie muss so eine Direktive zum Beispiel strukturiert sein? Und da lohnt sich ein Invest in sozusagen eine Fachkraft total, weil das ist der Pain, der oft auch in den Rechtsabteilungen ankommt, weil es die vorher genannten immer wieder selben Fragen gibt. Ja. Und wenn ich mit einer gut designten Template-Umgebung oder mit einer direktiven Umgebung dazu beitragen kann, das zu verbessern, dann da lohnt sich wirklich jedes Invest. Und diese Aufträge und Anfragen sind tatsächlich sehr, sehr häufig. Und da ist auch ein ganz, ganz großer Vorteil vorher, nachher, wenn man das designte Produkt dann sieht, im Gegensatz zuvor. Aber zurückkommt zu deiner Frage, es ist natürlich eine Herausforderung. Man kann mit den Instrumenten, die wir haben, in Microsoft arbeiten. Aber besser ist es natürlich, wenn man auch ab und zu dann noch eine, Professionalisierungsschippe drauflegt.
Ja, aber so ein Template, denke ich mal, ist schon sehr, sehr hilfreich, weil Juristen arbeiten ja auch ganz, ganz, ganz gerne mit Templates, gerade bei so Dingen, die sich immer wieder wiederholen und wo man dann im Prinzip schon auf dem bestehenden Know-how schon noch aufsetzen kann. Von daher, glaube ich, ist das ganz gut. Und vor allen Dingen auch mal zu sehen, wie sieht das mal beispielhaft aus in so einem Dokument. Da ist natürlich sehr hilfreich, wenn eine Legal Designerin, Legal Designer das auch mal irgendwie zeigt, wie das denn aussehen kann, wie man es besser machen kann. Und das ist ja auch so ein bisschen das, was du im Vorgespräch gesagt hast, dass so deine Vision ist, dass es in jeder Organisation ein Legal Designer, Legal Designerin gibt. Und das dann nochmal wirklich so zu implementieren und irgendwie so dauerhaft so zu implementieren in die Organisation. Ja.
Oder zumindest temporär, bis alle Anwältinnen und Anwälte selber dieses Skillset haben. Das ist natürlich die Supervision, okay, würde ich mal sagen. Dass wir irgendwann sozusagen tatsächlich das auch selber inhalieren und können. Mhm. Denn, und da vielleicht, das ist schon nochmal ein ganz interessanter Punkt, ich habe jetzt immer davon gesprochen, quasi dem Redesign eines bestehenden Vertrages. Ja. Aber originär schreiben wir ja irgendwann Verträge und rechtliche Inhalte. Wenn ich dann schon mit einer richtigen Brille an das Werk gehe und weiß, worauf es ankommt, dann kommt es vielleicht gar nicht mehr zu diesen kryptischen Verträgen, die wir eben jetzt haben. Das heißt, wenn ich sozusagen neu designe, habe ich ja alle Möglichkeiten, das von Anfang an richtig zu tun.
Ja. Gibt es denn auch irgendwie so schon irgendwelche Erhebungen, Studien oder sowas, Umfragen, wie das bei den Empfängern, bei den Mandanten beziehungsweise bei den Mitarbeitern, wenn es jetzt um irgendwelche Policies, Richtlinien geht, wie das ankommt, also ob das ob man sich da irgendwie sehr begeistert zeigt und dann die Fachabteilung sagen, okay, wow, jetzt verstehen wir endlich mal, was in diesen Richtlinien eigentlich drinstehen. Gibt es dazu irgendwelche Studienumfragen?
Also ich habe jetzt mittlerweile mit über 5000 Juristinnen und Juristen gearbeitet in den letzten 10 Jahren und in jedem Projekt, in jedem Workshop sagen, spielt genau das sozusagen eine große Rolle. Vor allen Dingen nämlich dieses Vorher-Nachher-Prinzip, sozusagen, was hatte ich vorher, was habe ich danach, wie sieht es jetzt aus? Und ich habe es wirklich noch kein einziges Mal erlebt, dass das Ergebnis nicht sozusagen gefeiert wurde, sozusagen als Verbesserung zu dem Status quo vorher. Und allein das ist sozusagen schon Erhebung genug für mich im Moment zumindest zu sehen, was es mit den Leuten macht. Und ich meine, das sehen wir ja auch in jedem Projekt in dem Test. Das findet ja genau in dieser Test von Prototypen und dann der implementierten Version statt, diese Befragung der Leute, wie kannst du damit arbeiten? Und genau in dieser Phase hören wir ja das Feedback sozusagen, weil die Leute sind erleichtert und sagen, ja, okay, ach, das heißt es ja endlich sozusagen, kann ich das? Oder wenn wir zum Beispiel einen Vertrag gar nicht mal mehr nur in Dokumentenform haben, sondern plötzlich eine klickbare Application draus machen oder eine klickbare Version, die wirklich mit so einer ganz anderen Systematik arbeitet, dann sind die Leute total begeistert sozusagen, weil sie sagen, ja, jetzt kann ich mich sozusagen endlich zurechtfinden und ich sozusagen fühle mich auch sicherer. Oder wir hatten das auch in dem Fall mit Airbus, wo wir ein NDA redesigned haben. Da waren die Leute, die dann dieses NDA am Anfang wirklich eher schrecklich fanden, weil sie es nicht verstanden haben, danach mit der designten Lösung fühlten sie sich einfach sehr komfortabel und es hat dann auch dazu beigetragen, dass sie dem Vertragspartner dann einfach mehr vertraut haben. Und sozusagen Erhebungen darüber gibt es natürlich in dem gesamten Legal Design Community Kreis und da gibt es sehr viele Publikationen auch dazu. Also dieses Einzahlen auf die Bedürfnisse des Menschen, da kommen wir auch zu dem sogenannten Human-Centered Approach, der im Legal Design und Design Thinking immanent ist. Es geht eben immer darum, dass Menschen mit Text konfrontiert werden, mit rechtlichen Informationen konfrontiert werden. Und wenn wir da eine Erleichterung schaffen, dann sind die Leute einfach zufriedener, es geht ihnen besser. Und das ist genau das, was vielleicht auch ein Jurist, eine Juristin bewirken kann, wenn er Legal Design inhaliert, wenn er Legal Design anwendet, Legal Designer einbezieht und sich da unterstützen lässt. Es kommt im Endeffekt zu einfach einer besseren Geschäftsbeziehung. Es kommt aber auch zu einer eigenen Zufriedenheit, weil nämlich das, was ich mache, plötzlich besser verstanden wird. Es gibt doch nichts Schrecklicheres. Ich kenne das selber aus meiner Vergangenheit als Anwältin. Es gibt doch nichts Schrecklicheres, als wenn du merkst, dass das, was du gerade da irgendwie fabrizierst, dass das bei dem anderen Kopfgrübeln verursacht oder irgendwie auch Fragezeichen und die Leute unsicher sind. Das führt ja oft dazu, wenn wir uns zu sehr in unserem Expertentum, ich will jetzt nicht sagen suhlen, aber wenn es tatsächlich zu sehr in diese Expertenrolle hinkt und weniger Rücksicht drauf genommen wird, was das Gegenüber eigentlich braucht. Und insoweit ist es auch also ein Ansatz, der insgesamt ja die Situation verbessert, würde ich sagen.
Ja, zumal ich mir auch vorstellen kann, weil was wir ja oft haben, oder gerade bei so komplexeren Verträgen, dass wir immer mehr Abstimmungsrunden haben. Ja, weil, also gut, gibt natürlich auch viele Abstimmungen, die Sinn machen, weil man sich dann nochmal darüber austauschen muss, an welche Regelung man nochmal schrauben muss. Aber vielleicht, um das auch irgendwie ein bisschen effizienter zu gestalten, kann ich mir vorstellen, dass so ein besser erklärter und verständlicherer Vertrag, designer Vertrag, dass der auch dazu beitragen kann, dass man unnötige Abstimmungen zumindest vermeiden kann, weil der Mandant, Mandantin sofort versteht, um was es geht und was in dem jeweiligen Abschnitt geregelt wird. Da könnte man ja, also gut, das weiß ich mal, was ein bisschen was anderes, dass man sich so eine Art bilingualen Vertrag vorstellt, irgendwie auf der linken Seite steht irgendwie der reine Vertragstext und rechts nochmal das in ganz einfacher Sprache, aber gut, das kann man sicherlich noch ein bisschen anders machen. Aber dass man zumindest durch so eine Methodik auch wirklich unnötige Abstimmungen vermeiden kann. Das, glaube ich, ist ganz...
Ist halt die Frage, ob man dies, aber es ist ein interessanter Punkt, denn warum brauche ich das Bilinguale, wenn ich es gleich einfach machen kann? Weil, wie gesagt, ich verwässere ja die rechtliche Situation nicht. Das ist ja entscheidend im Legal Design. Und insoweit bin ich eher der Meinung, lass einfach nur eine Version haben, die einfach nicht so kompliziert ist und trotzdem alle Essentiale hat, die so ein Vertrag oder irgendein Vertrag oder ein rechtlicher Text insgesamt benötigt, dann brauche ich noch nicht mal diese Übersetzung von der komplizierten in die andere Sprache, sondern irgendwann ist es halt dann einfach so. Ich glaube einfach, dass wir irgendwann aufgehört haben, diesen Bedarf zu sehen. Oder ich weiß nicht, warum es eigentlich so kompliziert geworden ist. Ich weiß auch nicht, ob es schon immer so kompliziert war, aber früher hatte natürlich so dieses Herrschaftswissen, Expertentum auch nochmal eine wichtigere Rolle vielleicht gespielt. Ich halte das nur vielleicht nicht mehr so ganz für die richtige Haltung, wenn wir in einer Zeit leben, wo Herrschaftswissen irgendwann obsolet wird. Lass uns nur mal den Chat GPT anschauen. Also weiß ich nicht, ob wir damit noch weit fahren. Also ich glaube, es geht eher darum, Menschen zu verstehen und Menschen eine Vertrauensbasis zu schaffen. Ich glaube, das wird noch ein ganz interessanter Punkt, gerade jetzt mit der Entwicklung der AI und wie wir uns da alle weiter bewegen.
Ja, ganz davon abgesehen, diese Regelwerke, die Gesetze und Verordnungen, Richtlinien, die nehmen immer weiter zu. Also gut, KI ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel, da kommt ja noch einiges auf uns zu, aber auch in anderen Bereichen, also diese Regelungsflut, die irgendwie so in den Griff zu bekommen, da ist es, glaube ich, auch ganz, ist man, glaube ich, ganz gut beraten, das auch dann entsprechend in verständliche Sprache auch zu übersetzen und auch, um sich selbst vielleicht auch als Anwalt irgendwie so ein bisschen besser zu strukturieren und aber auch damit der Mandant es auch so ein bisschen besser nachvollziehen kann, weil sonst verliert man ja auch irgendwie den Überblick. Ne? Also das ist, glaube ich, da sind wir, glaube ich, irgendwie alle Seiten ganz gut beraten, da ein bisschen besser miteinander zu kommunizieren. Und ja, so meine Meinung dazu. Gibt es denn aus deiner Sicht auch Verträge, wo du sagst, da kommt man mit Legal Design nicht so wirklich weiter? Also vielleicht so, wenn ich so an notariell zu beglaubigende Verträge denke, gibt es da irgendwelche Vertragstypen oder Dokumente, wo du sagst, da kommen wir eigentlich drum rum, da müssen wir bei der eher etwas unverständlichen, ja, Vorgehensweise, bei der älteren Vorgehensweise, wie wir Verträge gestalten, bleiben?
Glaube ich ehrlich gesagt nicht, zu sagen, dass es da jetzt einen bestimmten Vertragstypus gibt, den man jetzt so bezeichnen könnte, der müsste jetzt kompliziert sein, weil nur ich kann eher empfehlen, man muss vielleicht nicht mit dem kompliziertesten anfangen, das zu verbessern. Und da halte ich zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, einen Vertrag, der eine Unternehmensfusion irgendwie einmalig abbildet, vielleicht nicht als das geeignetste Projekt, um jetzt da sozusagen die Design Skills zu üben. Außer ich bin schon so weit als Anwalt, dass ich in der Fusionsausführung da vielleicht schon viel einfacher mich ausdrücke als früher und diesen Rechtsgehalt trotzdem sozusagen beibehalte. Aber im Endeffekt geht es tatsächlich, gibt es, glaube ich, überhaupt keinen Vertrag, den man da wirklich jetzt ausschließen muss. Solange die Essentiale drin sind, geht ja wirklich nur um die Art und Weise, wie ich das ausdrücke, ja, oder wie ich es dann eben dann auch für eine notarielle Beurkundung, dann muss es natürlich in Textform da sein und wie dieser Text dann ausgestaltet ist. Da muss ich natürlich irgendwie gucken, ja. Aber sehe ich keinerlei sozusagen Beschränkungen, rate aber dazu, wenn man anfangen will, vielleicht eher einen Vertrag zu nehmen, der halt standardisiert oder der eher sozusagen häufiger vorkommt, ein Standard ist. Damit lässt sich einfach sehr gut in die Methodik einsteigen, so würde ich mal sagen.
Aber was ich auch interessant fand, war, dass du im Vorgespräch erwähnt hast, das Thema Dark Patterns, also dass man im Prinzip auch durch so eine neue Art der Gestaltung, des Designs auch im Prinzip dazu beitragen kann, dass man bestimmte regulatorisch oder gesetzgeberisch vorgegebene Vorgaben einhält. Also dass man, ne, praktisch im Einklang mit der EU-Rechtsprechung dann auch entsprechend dafür sorgt, dass man die Vorgaben einhält. Also jetzt bei dem Beispiel Dark Patterns. Vielleicht kannst du dazu nochmal was kurz sagen.
Naja, also Dark Patterns, das ist ja tatsächlich sozusagen diese Verleitung von Leuten. Das treffen wir vor allen Dingen eben im digitalen, im Netzbereich sozusagen auch an. Das ist die Verleitung des Einzelnen, eigentlich eine Handlung zu vollziehen, weil ihm suggeriert wird, zum Beispiel, dass, wenn er jetzt nicht innerhalb von 2 Sekunden auf den Kaufen-Button klickt, das Angebot verloren geht, oder aber so Situationen, dass ich etwas einkaufe im Internet und dann plötzlich wandert in meinen Einkaufskorb, ohne dass ich es bestellt habe, noch so ein Zusatzprodukt, oder aber im Laufe einer Einkaufsphase von einem Flug wird plötzlich sozusagen am Schluss ein anderer Preis angezeigt, weil vorher die Steuern und Gebühren nicht angezeigt wurden. Das sind so typische Dark-Pattern-Muster, die es tatsächlich zu unterbinden gilt, weil damit tatsächlich, also das ist wirklich eine Verführung des Nutzers, der Nutzerin im Alltag. Und an der Stelle sagen, kann man wirklich mit besseren Patterns arbeiten und darauf auch achten, dass es eben nicht ungerecht wird an der Stelle, oder dass wir tatsächlich da die Leute nicht hinters Licht führen. Und das ist aber natürlich sozusagen, da clashen so ein bisschen aufeinander die Marketingwelt und die Trackingwelt mit der Rechtswelt sozusagen, würde ich mal sagen. Und da gibt es sicherlich noch viele Diskussionen. Wird sich jetzt aber tatsächlich auch ändern müssen. Und da sind wir ungefähr in einem ähnlichen Bereich wie mit den Datenschutzbestimmungen, die in größten Fällen auch eigentlich rechtswidrig sind, leider, weil sie nämlich eigentlich den Vorschriften, wie sie ausgestaltet sein müssen, oftmals widersprechen. Da steht nämlich in den Ausführungsverordnungen auch zur DSGVO oder GDPR auf europäischer Ebene, dass Datenschutzbestimmungen auf Webseiten transparent und verständlich gestaltet sein müssen. Und das, sagen, finden wir in allen Umgebungen, in denen wir uns so tummeln, tatsächlich meistens gar nicht vor. Es ist für Leute, die wirklich keinen Rechtshintergrund haben, oftmals komplett unverständlich. Und nicht mal Leute mit Rechtshintergrund verstehen oft, was da eigentlich drin steht. Das heißt, viele Datenschutzbestimmungen sind an der Stelle auch schon verstoßen gegen diese Regularien. Und nichts anderes ist es auch mit diesen Dark Pattern. Die kommen halt jetzt tatsächlich nochmal mehr in den Fokus, weil es einfach da auch nicht mehr so weitergeht und die Bewegung einfach da größer wird, sich dem nicht mehr hinzugeben. Oder diese ganzen Cookie-Consent-Banner. Das ist ja was, das ist ja wirklich eine Krankheit mittlerweile. Und auch da sozusagen muss man einfach bessere Wege finden, um Nutzerinnen und Nutzer besser im Netz zu schützen.
Vor kurzem hast du ja das Legal Design Buch herausgebracht und jetzt fragen sich unsere Zuhörer und Zuhörer, ich eingeschlossen, was wir in dem Buch erfahren können. Also erlernen wir dort bestimmte Techniken kennen, also über die wir jetzt auch gesprochen haben, dass man die dann nochmal vertiefen kann und auch erfährt, wie kann man sowas selbst umsetzen, wie kann man das in die Organisation einbinden, was kann man da in deinem Buch dazu erfahren?
Wir haben es genau aus dem Grund geschrieben, dass wir viele Anfragen bekommen haben, jeden Tag eigentlich, wo man mit Legal Design anfangen kann, wie man damit anfangen kann, welche Artikel es gibt. Und am Anfang habe ich immer eine wahnsinnige Anzahl von irgendwelchen Artikeln, die ich entweder selber geschrieben habe oder andere geschrieben haben, gesammelt und dann als Information weggeschickt und habe mir irgendwie gedacht, nee, das kann es eigentlich nicht sein. Man braucht wirklich ein erstes Basic-Werk zum Legal Design, was es einfach nicht so wirklich gab, vor allen Dingen nicht so als praktischer Guideline. Also wir sehen natürlich schon Literatur über Legal Design, auch international, aber da geht es eigentlich mehr so akademisch über die Theorie und wie man das irgendwie alles sieht. Aber was wir eben wollten, war so ein praktischer Leitfaden und genau den haben wir geschrieben. Und deswegen, da erfährt man auch die Basics der Theorie, aber dann geht es vor allen Dingen um die Praxis und darum, wie man es in der Praxis auch anwendet mit ganz hilfreichen Anwendungstools, dass man es tatsächlich auch selber umsetzen kann, mit ein paar Use Cases aus verschiedenen Szenarien, Kanzleiumfeld, aber auch Inhouse-Umfeld, um das einfach so ein bisschen zu beleuchten und dann aber auch ein Kapitel darüber, was eigentlich ein Legal Designer können muss und was das so für ein Skillset irgendwie erfordert. Denn man kann sich natürlich leicht Legal Designer nennen, aber man braucht halt tatsächlich schon so ein paar Kenntnisse, auch vor allen Dingen im Designbereich, um dann wirklich sowas auch praktizieren zu können. Aber trotzdem für den Einzelnen, der sich mal damit auseinandersetzen will, ist das Buch sicherlich ein super Einstieg, um einfach die Basics so ein bisschen zu kennenzulernen und vielleicht auch die ein oder andere praktische Übung schon mal selber zu machen. Aber wir haben dann zum Beispiel am Schluss auch noch ein Kapitel über Messbarkeit und KPIs. Das ist irgendwie auch so ein Punkt in jedem Projekt, zu sagen, dass man im Legal Design macht oder sich zumindest mache, geht es immer auch darum, wie würde denn oder wie trägt denn das Projekt dazu bei, dass es tatsächlich etwas verbessert und wie kann ich das messen? Und da sagen, stoße ich eigentlich immer wieder auf interessante Nährboden, nämlich auf die schlicht und ergreifende Tatsache, dass weder Inhouse-Abteilungen noch Kanzleien, die noch viel weniger, irgendwelche Messzahlen haben, die man dann später irgendwie miteinander vergleichen kann. Da geht es meistens nur um Billable Hours, um mehr nicht. Und das ist halt wirklich als einfache Messgröße für eine Business-Entwicklung relativ wenig. Das heißt, auch da kommt man vielleicht erstmalig ins Denken und das passiert auch in vielen Legal Design Projekten mit Auftraggebern, dass sie einfach dann anfangen, erstmal sich darüber auch Gedanken zu machen, was für Zahlen kann ich überhaupt messen? Welche Kriterien kann ich überhaupt ansetzen und erstmalig vielleicht mal einen Status quo schaffen, damit ich es irgendwann später auch mit einer verbesserten Welt vergleichen kann. Also das ist vielleicht auch nochmal eine Anregung oder für die, die schon fortgeschrittener sind, auch Anregungen, welche Messzahlen und Kenngrößen da interessant sind. Also ein Beispiel vielleicht, wie oft geht ein Vertrag hin und her, bis er wirklich vollendet wurde? Durch wie viele Hände läuft es? Wie viel Zeit braucht es? All das wird nicht gemessen. Also und wenn ich da tatsächlich mal ein bisschen Effizienzsteigerung haben will und auch was vorweisen können möchte, dann muss ich eben erstmal anfangen, das Ökosystem, in dem ich jetzt arbeite, zu analysieren.
Gut, lieber Astrid, dann danke ich dir für deine Zeit, für deine guten Antworten. Ich denke, unsere Zuhörer und Zuhörer haben jetzt einen ganz guten Überblick bekommen über das Thema Legal Design und haben auch eine Vorstellung davon, wie man das in die eigene Organisation einbinden kann, welche Vorteile es bietet für alle Seiten. Und auch wenn man sich jetzt da weiterführend dazu informieren möchte, welche Möglichkeiten da bestehen. Ja, wenn du, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, eine konkrete Frage hast, dann kannst du dich natürlich gerne an Astrid und auch an mich wenden. Und die LinkedIn-Profile, die werde ich natürlich auch in den Shownotes verlinken. Ja, und mich im Übrigen auch freuen, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist. Also ja, aber nochmal an dich gerichtet, liebe Astrid, vielen Dank, dass du die Zeit gehabt hast und hier gute Antworten gegeben hast.
Vielen Dank.